ARD. MDR aktuell. Die Reportage.
Die Ostsee war schon immer ein herausforderndes Umfeld, aber in der aktuellen Situation ist alles noch unvorhersehbarer geworden.
Russland testet seine Grenzen und führt solche hybriden Attacken zunehmend aggressiver durch.
Als Jugendliche habe ich für unsere Unabhängigkeit von der Sowjetunion gekämpft. Ich kann da jetzt nicht einfach zuschauen.
Hallo, wir sind Sophie Donges und Julia Weschenbach, Korrespondentinnen im ARD-Studio Stockholm.
Unser Berichtsgebiet, das ist die Ostsee und die meisten ihrer Anrainerstaaten. Das Meer hat eine Fläche etwa so groß wie Deutschland, 377.000 Quadratkilometer. Rundherum lauter NATO-Staaten und Russland bzw. die Exklave Kaliningrad. Seit Ausbruch des Krieges vor 3 Jahren ist der Ostseeraum noch stärker in den Fokus geraten von sicherheitspolitischen Interessen als vorher schon. Oder etwas weniger akademisch ausgedrückt, hier passiert richtig viel. Hybride Angriffe, also durchtrennte Kabel- oder Datenleitungen auf dem Meeresgrund. Pilotinnen und Piloten, deren GPS-Navigation ausfällt, Desinformationskampagnen und die russische Schattenflotte. In diesem Feature nehmen wir Sie mit auf unsere Reisen in die Länder rund um die Ostsee und manchmal auch auf das offene Meer. Zu einer NATO-Übung auf rauer See. Zu Zivilisten in Litauen, die sich für den Ernstfall an der Drohne ausbilden lassen. Frauen in Finnland, die schießen lernen. Und zu Bewohnern eines kleinen Küstenorts in Estland, die täglich Schiffe der russischen Schattenflotte beobachten können.
Mitte Januar. Ich bin mit dem Auto unterwegs von der Hauptstadt Tallinn Richtung Ostsee. 2 Stunden lang links und rechts fast durchgehend Wald. Es schneit heftig. Auf Bäumen und Straßen liegt eine dicke Schneedecke. Mein Ziel? Der winzige Küstenort Kesmo. Dort besuche ich Arne Weig. In seinem Haus war früher eine sowjetische Grenzwache untergebracht. Heute hat Weig hier ein Meeresmuseum. Voll mit Gegenständen, die er selbst gesammelt hat, in unzähligen Räumen. Anker, Artefakte aus der Wikingerzeit, alte Landkarten und sogar ein ganzes Boot. Seit einigen Jahren hat Weig ein neues Interesse, die russische Schattenflotte. Angeblich soll Russland mit diesen Schiffen Sanktionen unterwandern und den Ölhandel fortsetzen. Denn die sehen sie hier in Kesmo seit dem Krieg ständig vor ihrer Küste.
Als wir die Schiffe zum ersten Mal gesehen haben, war das etwas völlig Neues. Wir begannen nachzuforschen. Dann wurde uns klar, dass es sich um Putins Ölschiffe handelt. Wenn man über Funk ihre Kommunikation abhört, hört man sie Russisch sprechen.
Mit seinem Freund Kalle Jyryska steht er am schneebedeckten Strand, der direkt hinter dem Haus beginnt. Arne mit Pelzmütze, Kalle fröstelt etwas. Mit ihren Ferngläsern suchen die beiden den Horizont nach dunklen Schatten ab, den mysteriösen Schiffen aus Russland kommend. An diesem Tag behindert dichter Nebel die Sicht.
Sie sind da, aber bei dem Wetter heute sieht man sie nicht. Es ist verstörend, weil jeden Augenblick etwas passieren kann.
Durch die Schattenschiffe fühlt sich die russische Bedrohung für Arne ganz nah an, erzählt er mir.
Was wir hier sehen, ist ein Krieg ganz in unserer Nähe. Und so geht es jetzt seit mehr oder weniger 3 Jahren.
Wir gehen zurück ins Haus. In einem Raum mit Meerblick hängt ein großer Bildschirm an der Wand. Arne nutzt ihn etwa für Vorträge im Museum. Aber in seiner freien Zeit verfolgt er darauf die Routen der Schattenschiffe. Kalle war früher selbst als Kapitän auf dem Meer unterwegs und kennt sich aus. Er deutet auf den Bildschirm, der die Ostsee zeigt.
Die Schiffe, die als Punkt angezeigt werden, stehen still. Die Pfeile bedeuten, dass die Schiffe sich bewegen.
Viele der Schiffe, die zur Schattenflotte gehören könnten, werden als Punkte angezeigt. Sie liegen still im finnischen Meerbusen, dieser langen Bucht, die sich von Russland bis hinter Helsinki erstreckt. Falls hier etwas passiert, fürchtet Kalle, könnte das zu einer Umweltkatastrophe führen.
Die Schiffe haben keine Eisklasse, aber im Winter ist hier überall Eis. Sie müssten eigentlich doppelte Böden haben, aber weil sie so alt sind, haben die Schiffe oft nur einen einzigen Boden. Und das ist sehr gefährlich.
Nicht nur für die ohnehin schon fragile Umwelt der Ostsee sind die Schiffe eine Gefahr. Zurück in Tallinn spreche ich mit jemandem, der das Phänomen der Schattenflotte schon lange im Blick hat. Dem Sicherheitsexperten Marek Kof. Er forscht dazu bei einem Think Tank, dem International Center for Defense and Security. Sein Büro in einem schmucklosen Gebäudeblock liegt nur einen Steinwurf von der Ostsee entfernt.
So mainly Russia is using this for economical reasons.
Russland nutzt die Schiffe vor allem aus wirtschaftlichen Gründen. Aber wie immer sieht Russland auch noch eine andere Chance. Und wenn sie eine Chance sehen, nutzen sie sie auch. In der Ostsee haben wir zum Beispiel gesehen, dass Russland die komplexen Eigentumsverhältnisse der Schiffe ausnutzt, um unsere Infrastruktur zu schädigen.
Seit gestern ist klar, gleich zwei solche Kabel sind teils stark beschädigt worden.
Det har skett ett kabelbrott på en internetledning mellan Sverige och Finland.
It's the fourth incident in just over a year involving a ship coming from or heading to Russia.
Immer wieder gibt es diese Nachrichten in den vergangenen Monaten und Jahren. Angefangen mit Nord Stream 2. Im September 2022 wird die Gasleitung schwer beschädigt. Alles deutet auf einen Anschlag hin. Etwa ein Jahr später trifft es die Pipeline Baltic Connector zwischen Finnland und Estland. Wieder vermuten die Behörden Sabotage. Ab dem Herbst 2024 werden die Zwischenräume kürzer. Im Monatsabstand treten Schäden an Unterwasserkabeln in der Ostsee auf. Und immer wieder stehen einzelne Schiffe im Verdacht, sie angerichtet zu haben.
Dazu kommen laut dem Europäischen Kompetenzzentrum Hybrid COE in Helsinki andere Formen von Attacken. Unzählige Cyberangriffe auf Behörden, private Firmen und Kommunikationsdienste zum Beispiel. Oder GPS-Störungen von Flugzeugen. Piloten berichten schon länger, dass Satellitensignale immer mal wieder kurzfristig ausfallen.
Ich bin mit dem schwedischen Fluglehrer Henrik Erzhammer eine Runde über die Ostsee geflogen. Er hat diese GPS-Störungen schon selbst einmal erlebt. Eigentlich sollte es ein angenehmer Flug werden, die Sicht war gut. Doch kurz nach dem Start fiel das GPS-Signal plötzlich aus, erzählt er.
Ich kann keinen Fehler erkennen und starte das System neu. Alles funktioniert, nur das GPS-Signal ist noch immer nicht da. Dann meldet sich mein Kollege, der kurz vor mir mit anderen Schülern gestartet ist. Und er hat das gleiche Problem. Erst da wird uns klar, es hat nichts mit unseren Flugzeugen zu tun.
Erzhammer ließ sich eine Weile von Fluglotsen aus einem Tower navigieren. Die Ostsee selbst bietet aus der Luft kaum Orientierungspunkte, anders als wenn man über Land fliegen würde. Nach einer halben Stunde war das GPS-Signal plötzlich wieder verfügbar.
Es ist, als ob man die ganze Zeit durch Wolken fliegt und dann kommt Sonnenschein und man kann wieder etwas sehen. Ein Gefühl, wie wenn man plötzlich in schönes Wetter fliegt.
Für den Piloten bedeutet das seitdem, er bereitet sich anders auf Flüge vor. Zum Beispiel tankt er mehr Treibstoff als eigentlich notwendig, damit er bei GPS-Ausfällen gegebenenfalls zu einem anderen Flughafen als ursprünglich geplant ausweichen kann. Die GPS-Unterbrechungen im Ostseeraum, sie würden beispielsweise in der russischen Exklave Kaliningrad ausgelöst. Das sagen Behörden aus Litauen oder Estland auf Anfrage der ARD. Sie treten jedes Jahr zu Tausenden auf. Die gute Nachricht ist, Flugzeuge haben Backup-Systeme, die in der Regel ausreichen. In Einzelfällen mussten jedoch Landungen auch schon abgebrochen werden. Die Maschinen mussten umkehren. Neben den Ausfällen gibt es noch eine andere Form, GPS-Navigation zu stören. Das sogenannte Spoofing. Die Folge? Dem Piloten wird plötzlich eine ganz andere Position angezeigt als die, auf der sie sich eigentlich befinden. Sicherheitsexperte Charlie Salonius-Pasternak vom Finnish Institute of International Affairs hat uns erklärt, wieso das ein Riesenproblem ist.
That's much more insidious and dangerous, because all of a sudden you don't know you're going in. This is maybe.
Das ist viel heimtückischer und gefährlicher. Für mich ist das ein Argument, weshalb wir dem jetzt entschieden entgegenwirken müssen, damit Russland nicht denkt, jetzt haben wir durch GPS-Ausfälle hier und da Probleme verursacht. Wieso erhöhen wir nicht einfach das Tempo und betreiben etwas Spoofing? Das wäre dann viel besorgniserregender, weil du nicht unbedingt weißt, dass es passiert ist, bevor es zu spät ist.
Ein anderes hybrides Werkzeug, instrumentalisierte Migration. So mutmaßlich passiert an der russisch-finnischen Grenze im Herbst 2023. Damals waren plötzlich ungewöhnlich viele Migranten ohne Papiere nach Finnland eingereist. Zum Teil mit viel zu dünner Kleidung und auf klapprigen Fahrrädern. Finnland schloss daraufhin alle Grenzübergänge. Experte Marek Kof.
Russland will mit den hybriden Attacken verschiedene Dinge bezwecken. Zum einen unsere Gesellschaften verwirren und zu sehen, wie Behörden und Regierung reagieren. Aber sie auch dazu zu kriegen, die Unterstützung für die Ukraine zu stoppen.
Dass vermutlich Russland hinter solchen hybriden Attacken steht, von GPS-Störungen bis zu Kabelschäden, lässt sich in den meisten Fällen nur sehr schwer beweisen. Trotzdem wollen und können die Ostseeanrainer nicht tatenlos zusehen.
Und sie greifen immer entschlossener durch. Das zeigen zwei Fälle aus den letzten Monaten. Nachdem Weihnachten mehrere Kabel beschädigt wurden, zögerten finnische Ermittler nicht lange. Sie setzten das Schiff Eagle S fest. Ähnlich ging die schwedische Küstenwache kürzlich in einem anderen Fall vor. Was die Länder damit bezwecken ist, schaut her, wir sehen diese Schiffe und wir lassen uns nicht alles gefallen. Ich war im Januar in Finnland unterwegs und habe den Ankerplatz der Eagle S besucht. Dieses Schiff liegt vor der Küste in der Nähe der Hauptstadt Helsinki in einer Bucht. Es ist bitterkalt, die Ostsee voller Eisschollen, der Wind bläst einem scharf ins Gesicht. Die Eagle S wird zu Russlands Schattenflotte gezählt und soll ein Stromkabel zwischen Estland und Finnland zerstört haben. Ermittler der finnischen Kriminalpolizei haben den 4 Meter langen und 11 Tonnen schweren Anker geborgen. Der wird forensisch untersucht, erzählt Risto Lohi von der Kriminalpolizei.
Der Anker wurde etwa über 100 Kilometer auf dem Meeresboden mitgeschleift. Und interessant ist nun, was zu dieser Zeit auf dem Schiff passiert ist. Wir wollen herausfinden, ob es eine technische Störung war, ob es Fahrlässigkeit war oder Unvermögen. Naja, oder ob es sich um eine geplante Tat handelt.
Nochmal zur Erinnerung. Die Ostsee hat eine Fläche so groß wie Deutschland. Und täglich sind rund 4.500 Schiffe auf dem Binnenmeer unterwegs. Bisher sind durch Schäden an Datenkabeln oder Stromkabeln keine nennenswerten Probleme entstanden. Die Explosionen an den Nord Stream Pipelines klammern wir an dieser Stelle einmal aus. Jukka Savolainen ist Experte am Europäischen Kompetenzzentrum zur Abwehr hybrider Bedrohungen Hybrid COE in Helsinki. Er sagt, das kann sich ändern.
If somebody uses simultaneously
Sollten mehrere Schiffe gleichzeitig eingesetzt werden oder andere Sabotagemaßnahmen passieren, dann kann das hier in Westeuropa wirtschaftlich und auch sonst verheerende Folgen haben. Es könnte über mehrere Tage Probleme mit der Stromversorgung geben, die Energiepreise würden steigen. Und es wäre möglich, dass in einigen Teilen der Gesellschaft eine Weile Anarchie herrschen würde.
Etwas, das die NATO-Ostsee-Anrainer unbedingt vermeiden wollen. Deshalb beschließen sie Mitte Januar, wir müssen die kritische Infrastruktur besser schützen, und zwar gemeinsam koordiniert durch die NATO. Sie wollen mehr Schiffe und mehr Überwachungsflugzeuge in die Ostsee schicken. Die Mission heißt Baltic Sentry.
Vor kurzem durften wir mit der schwedischen Marine rausfahren auf die Ostsee. Unser Anliegen? Wir wollten verstehen, wie die NATO-gesteuerte Überwachung funktioniert. Baltic Sentry, das heißt auf Deutsch Baltische Wache. Wir sind zu Gast auf der HMS Karlskrona, einem alten Patrouillenschiff der schwedischen Marine. Über 40 Jahre hat es schon auf dem Buckel, aber jetzt braucht Schweden das Schiff mehr denn je. Im Auftrag der NATO soll es wichtige Leitungen am Ostseegrund schützen. An Deck treffen wir den Kapitän Thomas Zimmermann, ein Mann mit strengem Bürstenschnitt und Brille mit dicken Gläsern. Er nimmt mit seiner Crew an diesem windigen Tag Kurs Richtung Süden. Raus aus dem schwedischen Schärengarten und dann rauf auf die Ostsee in Richtung Polen.
Es ist ein sehr großes Gebiet. Da ist es nicht möglich, alles abzudecken. Mir wurde ein konkreter Bereich zugeteilt und für uns ist es wichtig, hier abzuschrecken und das Lagebild zu vervollständigen.
Zimmermann kennt die Ostsee ganz genau. Deshalb weiß er um die Herausforderung. Verdächtige Schiffe ausfindig zu machen, gleicht der Suche nach der Nadel im Heuhaufen. An Deck der HMS Karlskrona spähen sie dafür durch Ferngläser. Drinnen starren sie auf Bildschirm.
Wir überprüfen zum Beispiel die Signale, die die Schiffe abgeben, und verifizieren sie. Wir machen auch Fotos der unbekannten Schiffe und bauen so unsere Datenbank immer weiter aus.
Doch stoppen können sie verdächtige Schiffe nicht einfach so. Denn sobald sich die Schiffe in internationalen Gewässern befinden, gilt internationales Seerecht. Oder etwas salopper ausgedrückt, freie Fahrt. Auch für die Schattenflotte.
Die NATO verstärkt ihre Präsenz auf der Ostsee, aber auch an Land. Ein Beispiel aus dem Baltikum. Bald sollen bis zu 5000 deutsche Soldatinnen und Soldaten dauerhaft in Litauen stationiert werden. Das ist für die Menschen in dem kleinen Land in Europas Osten enorm wichtig. Denn viele hier fürchten, das nächste Ziel russischer Aggression sein zu können und sind bereit, sich zu engagieren. Eine Geschichte ist mir dabei besonders in Erinnerung geblieben. Die Freiwilligen, die Tarnnetze für die Ukraine knüpfen. Seit über 2 Jahren schon treffen sie sich hier in einem Einkaufszentrum in Vilnius, Litauens Hauptstadt. In einem großen Raum hängen die Netze über selbstgebauten Holzständern. Tausende Maschen durchziehen sie mit Stoffbändern. Im Sommer in grün-braunen Tarnfarben und im Winter in unterschiedlichen Weißtönen, damit sich die Soldaten auch im Schnee verstecken können. Eine derjenigen, die regelmäßig hierher kommt, ist Ramune. Nichts tun, das würde sie nicht aushalten, sagt die Litauerin.
Als Jugendliche habe ich für unsere Unabhängigkeit von der Sowjetunion gekämpft. Ich kann da jetzt nicht einfach zuschauen.
Fast 1000 Netze haben sie schon an die Ukraine geliefert und schon ist das nächste fertig. Die Freiwilligen tragen es raus in den Flur, denn die Netze sind riesig. 60 bis 70 Quadratmeter müssen so eng und platzsparend wie möglich zusammengerollt werden. In jedes Netz kommt auch eine kleine Überraschung. Dieses Mal wird ein selbstgemaltes Bild von Ramunes 10-jähriger Tochter mit eingewickelt. Darauf ist mit Wasserfarbe die litauische und ukrainische Flagge gemalt und ein rotes Herz.
Viele Schulen beteiligen sich. Auch andere Kinder von Ehrenamtlichen malen Bilder. Sie sind ein liebevoller Gruß, damit die Soldaten wissen, dass sie uns wichtig sind.
Denn sie sind es, die auch für unsere Freiheit kämpfen, sagt die Litauerin. Ähnliches höre ich auch an anderer Stelle in Litauen. Bei 4 Grad Außentemperatur und Nieselregen in einer matschigen Kiesgrube auf dem Land, weit weg von der Hauptstadt. Hier werden Freiwillige an einem Wochenende kompakt im Drohnefliegen ausgebildet. Die Drohnenkurse sind Teil des litauischen Verteidigungsplans für den Fall eines russischen Angriffs. Falls es soweit kommt, sollen auch Zivilisten eingesetzt werden. Teilnehmer Saulius ist noch etwas unsicher beim Steuern. Die Drohne ruckelt in der Luft. Der IT-Experte schaut konzentriert, den Blick in die Luft gerichtet und das Steuerelement fest in der Hand. Nicht zaghaft sein, erklärt ihm die Trainerin. Die Drohne ist nicht so empfindlich. In der Theorie kennt sich Saulius schon gut aus, denn auch er engagiert sich schon lange für das ukrainische Militär.
Ich baue privat bereits Drohnen zusammen, als Hilfe für die Ukraine. Ich weiß also, wie sie technisch funktionieren. Und der nächste Schritt ist jetzt, sie auch steuern zu können.
Das Verteidigungsministerium will jedes Jahr 1000 Litauerinnen und Litauer ausbilden. Im Kriegsfall sollen sie eingesetzt werden. Am Ende fliegen die Teilnehmer mit den Drohnen mühelos einen Parcours ab. Nach dem Kurs fühle er sich ein wenig sicherer mit Blick auf die Zukunft seines Landes, sagt Saulius.
Ich wünsche mir natürlich, dass es keinen Konflikt gibt. Aber wie man so schön sagt, man muss auf das Beste hoffen und sich auf das Schlimmste vorbereiten.
Aber nicht nur in Litauen sind die Menschen bereit, etwas für die Sicherheit des eigenen Landes zu tun. Auch in Finnland. Was Sie hier gerade gehört haben, sind keine Soldaten, die Schüsse abfeuern, sondern Lehrerinnen, Handwerkerinnen oder Verkäuferinnen. Die Frauen haben eins gemeinsam. Sie wollen ihr Land im Ernstfall verteidigen. Deshalb stehen sie an diesem Winterwochenende mit einem Sturmgewehr in der Hand auf einem Militärgelände mitten in der finnischen Pampa. Ein Kurs an der Waffe. Nur für Frauen. Ausbilder Ilka Mette zeigt ihnen erst einmal, wie man so eine Waffe überhaupt zusammenbaut. Denn für viele ist es das erste Mal, dass sie eine in der Hand halten. Auch Kaiser ist ziemlich aufgeregt. Sie ist 35 Jahre alt und eigentlich Personalberaterin. Auf dem Schießstand hantiert sie erstmal noch recht unsicher mit dem Gewehr herum.
Ich interessiere mich dafür, wie ich mein Land verteidigen kann. Und dann habe ich die Anzeige für den Kurs im Internet gesehen und wollte mitmachen.
Wachsamkeit liegt in der finnischen DNA, erzählt uns Kaiser. Die Finnen haben eine lange und schmerzhafte Geschichte mit dem Nachbarn im Osten. Und eine mehr als 1300 Kilometer lange Grenze. 4 von 5 Finnen würden ihr Land laut einer aktuellen Studie verteidigen. Die Waffen zusammengebaut, schießen Kaiser und rund 25 andere Frauen am Schießstand zum ersten Mal.
Ich hatte ein paar Probleme und bin nicht zufrieden. Aber immerhin habe ich die Scheibe getroffen.
Ja. Bis zum späten Nachmittag geht der Kurs, dann bricht die Dämmerung ein. Für Kaiser lief es nach etwas Üben besser. Ein bisschen komisch fühlt es sich am Ende trotzdem noch an. Dass Zivilisten sich am Sturmgewehr ausbilden lassen, daran findet Kaiser nichts ungewöhnlich. Sie hat jedenfalls keine Angst, ihre neuen Fähigkeiten im Kriegsfall auch an der Front einzusetzen.
Frauen haben immer schon eine Rolle im Krieg gespielt. Die aktuelle Lage hat das noch verstärkt.
Die Ostseeregion ist massiv vom Krieg in der Ukraine betroffen. Eine deutlich verstärkte NATO-Präsenz einerseits, aber vor allem geht die veränderte Sicherheitslage auch vielen Menschen sehr nah. Geschlossene Grenzen, ständige Militärübungen, all das erinnert an vergangene Zeiten, an den Kalten Krieg. Junge Republiken wie die baltischen Länder fürchten, erneut besetzt werden zu können. Und mutmaßlich hybride Angriffe sorgen für ein ungutes Gefühl rund um die Ostsee.
Wie es weitergeht, ist unklar. Nur eins scheint sicher, eine Entspannung der Lage, die wird es so schnell nicht geben.